Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir müssen reden.
Wenn es denn meine Stimme zulässt.
Ja, möchtest du nochmal abhusten am Anfang?
Nee, jetzt guck mal, jetzt ist leer, aber es bald rasselt. Ich würde euch beiden, denn wir haben einen Gast, Bescheid sagen, wenn es rasselig wird, weil das klingt ganz lässig.
Okay? In so Radiostudios hat man ja so eine Räuspertaste, die man drücken kann. Das aber haben wir hier gar nicht.
Nee, ich will eine Verstärkertaste. Ich will, dass ihr richtig rasseln hört. Und auch der produktive Husten klingt gut.
Was?
Produktiver Husten heißt das, wenn da richtig Schleim drin ist, der rauskommt.
Ach so, das habe ich noch nie gehört.
Oh, entschuldige bitte. Bist du nie beim Arzt?
Mit Eiterauswurf hast du geschrieben.
Ja, nein, ich habe gesagt, dass es eitrig schmeckt. Ganz andere Geschichte. So. Und Flex, wie gefällt es dir bis jetzt?
Wir haben einen Gast.
Habe ich euch schon von meinem offenen Bein erzählt?
Oh, ich wünschte, du hättest es wirklich.
Sarah steht auf sowas. Mach sofort Foto, postet das auf Twitter.
Ja, Stefan ist super pingelig, was Wunden angeht. Versteh's gar nicht.
Wir haben uns kennengelernt, dass du mir die Eier von deinem Hund gezeigt hast.
Und du wolltest sie nie wiedersehen. Willst du die sehen, Flex?
Sehr, sehr gerne.
Ich hab die auf dem Handy und das Handy hier. Vielleicht können
es geht mit Eier los. Ja. Was mit Eier losgeht, kann ich schlecht erinnern.
Richtig schöne Hoden. Oh, willst du auch meinen Appenfinger sehen?
Oh nein. Aber wie gesagt, ich habe mir tatsächlich ein offenes Bein, weil ich habe gestern ist mir ein Glas
hier sind meine Hoden gefallen. Also die Hoden von meinem Hund.
Nice.
Also das ist
nice.
Sehr gut.
Stefan, guck auch nochmal.
Ja. Das ist noch gut, bevor du sie gebraten hast.
Das ist Manu. Ich darf die nur dem Hund nicht zeigen, nein, der reagiert da so ein bisschen empfindlich. Entschuldigung.
Du hast wirklich ein offenes Bein.
Ja, naja, gestern ist mir ein Glas Erdnussbutter runtergefallen und da bin ich da voll reingetreten und das ist eine große Wunde am Fuß, am unteren Knöchel. Es tut
Zeig.
Echt weh. Nee.
Was ist, wie geht's
muss
der Erdnussbutter?
Muss das genäht werden?
Nee, zum Glück nicht. Ich habe das einfach drüber getaped und ich hoffe, dass das so hält, weil ich bin ja jetzt noch die nächsten Tage unterwegs und deswegen.
Jetzt hast du so eine schöne Wunde mitgebracht und zeigst sie nicht. Hin.
Nein.
Voll Teasing.
Ja.
Wir müssen mal kurz sagen, wer du überhaupt bist.
Entschuldigung.
Du bist der Flix, auch eigentlich mit Artikel, der Flix. Oder
der Flix,
oder,
kann man, ja.
oder Flix.
Nein,
schon der Flix. Flix schon
ja.
Der Flix, weil auf Twitter, Internetseite derflix.com und sowas alles. Du zeichnest Cartoons?
Comics.
Und ach, ist wieder.
Ein Unterschied? Warte, ich will wissen. Was ist da ein Unterschied?
Na klar, ist ein Unterschied. Ein Comic ist ein sequenzielles Medium. Das heißt, es besteht aus mehreren
Bildern. Hast du diese Frage
Bildern.
Schon häufiger beantwortet in deinem Leben?
Nein, noch nie. Ihr fragt die ersten Fragen. Und Cartoon ist ein Bild. Also ein Einbildwitz. Ralf Rute macht Einbildwitze. Joscha Sauer macht Einbildwitze.
Hauk und Bauer sind Cartoonisten. Ich habe das bei Hauk und Bauer, haben mir das mühsam beigebracht, dass sie Cartoonisten sind. Und dann habe ich mir das so eingeprägt, dass ich nicht dachte, dass jemand auch was anderes machen könnte.
Nee, und ich mache ja längere Geschichten.
Ja.
Ich mache weniger kurze Sachen, sondern mehr so die Langstrecke. Und das sind dann Comics.
Ich habe schon wieder vergessen. Was machst du? Comics? Oder
Ich mache Comics.
Comics ist mehrere Bilder.
Genau.
Nee. Ja.
Doch, genau, fortlaufende Geschichten.
Aber Hauk und Bauer haben doch auch, die haben immer nur ein Bild.
Ja, ja. Manchmal so die Zwischenform, den Strip, das sind so 3 bis 4 Bilder. Das ist was für die Sonntagszeitung, was sie
so
machen.
Wie Charlie Brown.
Ganz genau, die Peanuts.
Die Peanuts, genau. Guck, wie viel Ahnung ich habe von solchen Sachen.
Ich bin beeindruckt.
Dankeschön. Du bist aber auch Glotzer.
Sehr, nebenbei, weil Comic-Zeichnen ist ein sehr ruhiger Job und da hat man Zeit nebenbei. Also
du guckst beim Comic-Zeichnen?
Ja, beim Zeichnen selber nicht, aber beim Kolorieren zum Beispiel, das ist relativ monoton, da macht man die Farben rein und da hat man Zeit. Und wir haben ja 2 Bildschirme, einen zum Zeichnen, einen zum Recherchieren offiziell, aber da kann man nebenbei eben auch Sachen laufen lassen. Und das Erzählen mit dem Comic hat ja auch viel mit dem Erzählen vom Film zu tun. Das heißt, ich kann es auch noch alles vor mir rechtfertigen, dass das Bildung ist. Ja,
aber wir wissen alle, dass das nur Quatsch ist, sondern dass du einfach währenddessen ein bisschen glotzt, richtig?
Nicht nur, aber auch, ja.
Okay. Wobei, so nebenbei verstehe ich total. Ich bin ja so jemand, der so näht und dann währenddessen Sachen guckt. Wobei, das müssen dann Sachen sein, die ich schon kenne. Weil sonst passe ich nicht richtig auf.
Ja, aber wenn du so einen Comic machst, also dann sind das irgendwie 20, 30, 40, 50 Seiten, die bunt gemacht werden müssen. Da muss man erstmal Flächen anlegen. Und das dauert. Das sind Stunden, die man da sitzt.
Oh Gott, ich stelle mir das so befriedigend vor, etwas zu kolorieren.
Aber das ruiniert jetzt so ein bisschen für mich. Für mich diese Comicwelt ist sowas Abgeschiedenes. Du sitzt da irgendwie, ich weiß nicht warum, in meinem Kopf sitzt du in einem abgeschlossenen, aber sobald man dann Netflix laufen hat, ist es nicht mehr diese...
Ist man nicht mehr allein.
Nein.
Oh, süß.
Das sind die besten Freunde da.
Ich wollte gerade sagen, das ist wie einsame Menschen, einsame depressive Menschen sich das schönreden.
Ja.
Ich bin ja nicht allein, Netflix ist ja da. Oh Gott, ist das traurig. Mm.
Ja,
Und du hast dich selber eingeladen, wofür wir dir dankbar sind.
Das ist wunderbar. Ich finde es großartig, dass das funktioniert hat, weil ich höre euch eben auch, also nicht nur Netflix nebenbei, sondern auch Podcasts nebenbei.
Du kolorierst Sachen, während du uns hörst?
Auf jeden Fall.
Mega.
Ja, ja, ja.
Sind
ja,
wir
ja
in deinem Buch drin, quasi ist, über Eck?
Ja, ja. Alles, was violett ist, bist du. Und zum Beispiel alles, was dunkelblau ist, das ist Stefan.
Dunkelblau und violett macht er immer, wenn er uns hört.
Ja, finde ich okay.
Du bist auf Lesereise damit gerade, ne?
Ganz genau.
Wie spricht man denn aus? Spirou, so französisch.
Spirou.
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 Spirou in Berlin.
Spirou in Berlin, das ist das aktuelle Buch.
Oh, ich habe eine SMS bekommen.
Von meiner Mutter.
Von Christoph. Hallo Christoph. Sorry, Entschuldigung, ich hatte Flugmodus an. Ich dachte, das gilt, aber das war eine iMessage. Wie dann geht das selbst darüber hinweg. Noch
drin.
Ja, auch so unterhaltsam. Es war ein Regenbogen, der hat mir einen Regenbogen geschickt. Ich weiß nicht.
Jetzt lass ihn kurz über Spirou in Berlin reden.
Spirou in Berlin, das ist das aktuelle Buch, was ich gerade gemacht habe und was fertig geworden ist, wo ich auch wahnsinnig viel koloriert habe und bei der Kolorieren sogar eine Hilfe hatte von einem Kollegen. Und genau, Spirou ist so eine klassische franco-belgische Comicserie, die es seit 80 Jahren gibt. Und jetzt ist zum allerersten Mal, dass es ein Nicht-Franzose ein Band machen durfte, weil die Franzosen bzw. die Belgier auf die Idee kamen, der könnte ja mal nach Berlin reisen, weil Berlin ist ganz geil. Und dann haben sie einen Zeichner genommen, der sich in Berlin ein bisschen auskennt.
Aber das war in der Reihenfolge, die haben erst gesagt Berlin, und dann haben sie jemanden gesucht und hast gesagt, ach ja, das überhaupt, also wenn ihr wollt, na gut.
Nee, ich habe nicht gesagt, wenn ihr wollt, na gut, sondern ich habe gesagt, ja! Weil das ist als Comiczeichner schon das Höchste. Also sowas,
ja,
das habe
ich
als Kind geliebt. Deswegen bin ich Comiczeichner geworden. Und endlich machst du mal das, was habe ich früher so durchgepaust, weißt du, so auf Butterbrotpapier und dann irgendwie Klassenzeitungen besteckt und alles. Das habe ich mir ausgedacht. War natürlich alles durchgepaust. Aber jetzt durfte ich es selber machen und eine eigene Geschichte ausdenken. Und alles, was stand, war das Thema. Also die Überschrift. Der Titel, Spirou in Berlin.
Und dann hattest du komplette Freiheit, bis du gemerkt hast, dass dir alle drei Seiten lang irgendjemand reinredet.
Genau, ich durfte erstmal loslegen und mir was ausdenken. Und dann gab es natürlich die Redakteure aus Deutschland, die Redakteure aus Belgien und dann noch eine Lizenzfirma, die irgendwie drauf geguckt hat, dass das alles auch so in dieses Universum reinpasst. Und ich fand es erst super anstrengend, habe dann aber begriffen, dass es eigentlich so ähnlich ist wie bei so einem Film-Franchise. Also wie wenn du so eine Star-Wars-Folge machst.
Ja.
Da gibt es einfach ein bestehendes Universum und das, was du machst, muss da reinpassen. Und wenn es nicht da reinpasst, dann ziehen die Reißleine.
Okay.
Haben sie nicht gemacht.
Und die Leute lieben das Buch trotzdem.
Und die Leute lieben, ja, weil ich versucht habe, trotz allem irgendwie eine gute Geschichte zu machen. Ich hatte immer dieses Bild im Kopf, das ist vielleicht der einzige Spirou, den ich in meinem Leben machen kann.
Na, wahrscheinlich sogar. Ist es nicht aber es ist erstmal so die One-Off als Plan, oder?
Genau, also ist erstmal so als One-Shot geplant. Aber die Reaktionen sind so, dass irgendwie Anfragen kommen und Nachfragen kommen und ich so am Überlegen bin, wie mache ich denn jetzt weiter? Das ist alles noch Zukunftsmusik, aber in dem Moment dachte ich eben, vielleicht das einzige Mal und ich wollte es halt so geil wie möglich machen.
Ja, klar. Mega.
Naja, ja. Wir sind so nicht.
Nee. Ich will schon, ich mache dann nur nicht, weil ich ungeduldig bin und so. Aber ich nehme mir immer vor, alle Sachen so geil wie möglich zu machen und dann lande ich bei ganz okay.
Okay.
So. Ja, besser als nichts, besser als bei ganz scheiße landen.
Ist besser, also fertig machen ist immer besser als nicht fertig machen.
Ja.
Schon mal der erste Schritt. Und wenn es dann irgendwie noch gut wird, das hat man ja selber nicht in der Hand. Man hat's ja, also dass es okay wird, hat man in der Hand. Ich finde es brillant, da hat man vielleicht Glück oder ist ein guter Moment oder vielleicht sehen es auch nur andere so.
Ich wette, ich könnte brillant, wenn ich nur machen würde.
Ich find jetzt erstmal das andere so einen guten Lebensslogan. Also fertig machen ist besser als nicht fertig machen. Das ist echt. Also das ist gar nicht so banal. Ich versuche jetzt ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, aber es ist wirklich nicht so banal.
Ich würde es mir jederzeit tätowieren lassen.
Wie gerne ich Sachen immer wegschmeiße, bevor sie fertig sind.
Man wird ja automatisch besser, aber nur, wenn man sie fertig macht.
Okay, ich mache Sachen fertig, aber so, dass sie dann kaputt sind oder nicht gut funktionieren oder so.
Aber
ich ziehe zumindest durch.
Da hast du was bei gelernt.
Ja, nämlich, aber das dauert halt genau 5 Minuten. Das nächste mache ich wieder nur fertig, aber nicht schön.
Vielleicht wird mir das mit dem Flix alles zu positiv. Das kann schon sein. Diese Comics sind schon auch, die sind schon, da steckt so ein gewisser positiver Blick auf die Welt drauf.
Ist super unangenehm. Aber der Flix hat Kuchen mitgebracht und das ist, was zählt.
Genau. Schon wieder was Positives.
Schoko-Apfel-Streusel.
Das ist was Positives, womit wir umgehen können. Normalerweise können wir nehmen mit so Optimismus und so, das ist nicht unseres.
Ist aber im Prinzip meiner Geschichte nicht. Versucht die Leute mit einer Kleinigkeit zu locken und ihnen dann so von hinten rum die positive Welt reinzubringen.
Das ist wirklich unangenehm von dir. Das ist richtig unangenehm.
Ich
finde es sogar übergriffig, ehrlich gesagt.
Ich finde es ganz gut.
Ich weiß nicht. Das ist wie so eine geistige. Also ich will nicht sagen Vergewaltigung, aber so geistig so ein bisschen ist übergriffig. Geistig.
Schon.
Schlau, auch schlau von dir. Also ich finde es richtig geil, schlau.
Ja.
Aber ich möchte nicht, dass du es mit mir machst. Ich werde versuchen, so ein Shield, so ein Positivity-Shield aufzubauen.
Das finde ich in Ordnung.
Vielleicht huste ich dich einfach krass an, damit du ein bisschen...
Dann kann er wenigstens seine Lesetour
nicht rasselt aber noch nicht, aber sobald es rasselt, sage ich euch Bescheid. Ja. Wollen wir über Glotzen reden?
Ja.
Na gut.
Entschuldigung. Wir reden nachher noch ein bisschen vielleicht über...
Nein.
Komm, doch, weil du hast ja was mitgebracht, was ja Comic-related
ist. Das stimmt.
Ja, aber jetzt reden wir über Fernsehen. Wir sind nicht zum Spaß hier. Der Flix hat brav alles geguckt, was wir für uns vorgenommen haben. Nur deswegen darf er von Anfang an hier drin sitzen. Und wegen dem Kuchen. Wir fangen an mit, hat mir gesagt, wir fangen mit Sharp Objects an. Ist schon wieder nicht aufgepasst. Wo läuft das? Auf Sky.
Jawohl.
Ja, gut, Chef. Pass auf, ich habe versucht, das jetzt mal zusammenzufassen. Als Genre ist das ein eigentlich Crime. Ich würde sagen eher Drama und Crime und ein bisschen Psycho. Können wir ja gleich drüber reden, was wir finden, ob das stimmt oder nicht. Zur Geschichte, Camille Preaker, gespielt von Amy McAdams, ist eine relativ stark runtergerockte Journalistin mit Alkoholproblemen und so einem mehr als leichten Hang zur Selbstverstümmelung, wird von ihrem Chef, die arbeitet bei der Zeitung, wird von ihrem Chef in ihre Heimatstadt Windgap geschickt, weil es dort einen Mord an einem Mädchen gab und ein weiteres Mädchen vermisst wird. Es gibt dann da vor Ort die üblichen Verdächtigen, den an Orts ansässigen, kauzigen Polizist, einen super sexy Polizist, der von außen kommt. Man hat das Gefühl, dass es direkt so ein Love-Interest-Ding werden kann. Aber vor allem gibt's vor Ort eine vollkommen irre Mutter von Camille, eine genauso irre Halbschwester und grundsätzlich ihre Vergangenheit zu kicken, eine tote Schwester, über die sehr lange nicht klar ist, was da eigentlich das Problem ist. Und das Ganze ist durchzogen von so Rückblenden, die aber teilweise so ein bisschen traumähnliche Sequenzen sind. Man weiß manchmal nicht so richtig, hat das stattgefunden oder nicht. Oh, jetzt rasselt's. Habt ihr gehört? Wartet, ich rassel kurz nochmal.
Ja.
Noch nicht, ich sammle noch ein bisschen, aber es rasselte schon leise.
Es reicht noch nicht für Eiter auf der Wange.
Es reicht noch nicht für was richtig Produktives, aber ich arbeite daran und dann wird es so schön für den Flix. Das ist die Zusammenfassung. Es spielt im Südstaaten, glaube ich, ne, das ist vielleicht noch wichtig. Wie fandet ihr es denn?
Ich fand das sehr gut.
Das ist so toll, weil du nicht zu Potte gekommen bist damit, ne? Du hast mich wahnsinnig
gemacht. Ich habe am Anfang mehrere Anläufe gebraucht, weil ich ein bisschen allergisch bin auf so Traumanfänge. Es fängt halt an mit so, weiß nicht, 90 Sekunden, die offensichtlich nicht in der Gegenwart sind, oder vielleicht auch 3 Minuten, die nicht in der Gegenwart sind, wo man nicht so weiß, wann und wie. Und dann wird's kurz und dann wacht sie auf. Ja. Und das finde ich schon so ein bisschen so Traumanfänge.
Aber es war auch eine Erinnerung. Man weiß ja nie so richtig.
Aber das weiß man ja noch nicht. Ja. Aber es ist so am Anfang, es passiert irgendwas und ich habe auch ein bisschen Probleme mit dieser Mischung von Erinnerungen, also wie das zusammengeschnitten ist, dass sie sich dauernd an Sachen erinnert und dann überlagert sich das teilweise und sie denkt, was zu sehen, dreht sich um, dann ist aber doch nichts. Das sind halt auch alles ihre ich hätte fast gesagt Psychosen, das ist vielleicht eine Nummer zu groß.
Ja, wobei, die ist schon sehr kaputt. Das kann sehr gut sein, dass da auch ein bisschen Psychose mit drin ist.
Ich bin irgendwann da reingekommen, weil das auch alles Sinn macht und weil irgendwann man diese Puzzlestücke, die da so vorkommen, auch versteht. Mhm. Aber am Anfang stand mir das so ein bisschen im Weg.
Ich erinnere mich, weil ich hatte es noch nicht gesehen und Steffen hat gesagt, ich habe schon 3-mal angefangen, ich kann nicht zu Potter.
Das ist aber Quatsch.
Ich so, ach scheiße, nee, das finde ich doof.
Ist aber Quatsch. Man muss sich nur einmal da hinsetzen und denken, ich mache jetzt nicht in 3 Minuten wieder Twitter auf, wenn es mich nicht gepackt hat. Es ist gar nicht so sperrig. Ich finde es auf eine Art, weil du so sagst, was ist es, Psycho oder Krimi oder sowas, ich finde es eigentlich so ein Klassiker. Ich weiß gar nicht, wie das Genre heißt, aber genau dieses Motiv zurück in die Vergangenheit. Im Grunde ist es ein Krimi, es ist im Grunde, wer ist jetzt der Mörder?
Wolltest du gerade ins Deutsche übersetzen? Wer hat's getan? Das ist ein klassischer Wer hat's getan.
Der sich aber mischt, dass irgendwie relativ schnell klar wird, also es geht eigentlich darum, das Leben in dieser Kleinstadt zu zeigen, die Verkommenheit von den Leuten da. Ich habe 3,5 Folgen von, ich glaube, 8 gesehen. Ich kann jetzt nicht ernsthaft was spoilern, weil ich es nicht weiß, aber es ist schon auch klar, es geht auch darum, irgendwie ihre Familiengeschichte und das, was sie so kaputt gemacht hat, rauszufinden. An der Stelle bin ich so ein bisschen immer ärgerlich, weil die Serie sehr damit arbeitet, uns diese wichtigen Informationen alle vorzuenthalten. Also alle Beteiligten wissen es, nur der Zuschauer sitzt da und denkt, ja, was ist das denn jetzt? Aber ich finde es gut, es gefällt mir sehr gut.
Ich fand's gut. Ich bin gut reingekommen. Allerdings, ich hatte am Anfang das Problem, dass ich dachte, ach, das ist so die kaputte Frau. Also im Grunde, was man sonst von Kommissaren oder Detektiven kennt.
Ja, klassischer Wallander.
Ja, ganz genau. Und es ist halt nur mit Geschlechterrollen verkehrt. Da dachte ich, oh, wenn das jetzt alles ist, was die Serie zu bieten hat, ist mir das zu wenig.
Ja.
So, dann bin ich mit dem mitgefahren und dachte, oh, hoffentlich, jetzt kommt die da an den Heimatort. Und in dem Moment, wo ihre Mutter auftauchte, hat es mich gekriegt.
Ne?
Weil die Mutter ist die Schwester von der Mutter
Six Feet Under.
Und ich dachte, ich liebe diese Frau.
Die ist, ja, die ist super.
Patricia Clarkson heißt die Schauspielerin.
Ja, die ist großartig. Und in dem Moment dachte ich, jetzt will ich es wissen, weil ich wollte gar nicht die Hauptfigur sehen, sondern ich wollte die Mutter immer wieder sehen. Und die spielt immer so herrlich kaputte Rollen.
Ja.
Die ist so eine Mischung aus autoritär, fies, konservativ und aber auch klug. Also die möchte irgendwie was bewahren in der Familie. Und das ist spannend, der zu folgen.
Und
als dann die ganzen Nebencharaktere aufgetaucht sind, so nach und nach und nach, dachte ich, okay, die sind gut besetzt, die sind glaubwürdig, die möchte ich wissen, wie es weitergeht. Und was mir auch gut gefallen hat, waren die Schnitte. Du hast gerade gesagt, das war so ein bisschen Standard, aber wie zack, zack, zack dazwischen. Also so, dass man gar nicht, wie ein Augenblinzeln, dass man gar nicht wusste, hat man das gerade gesehen oder nicht. Das fand ich ziemlich gut.
Ich finde das auch ganz toll. Da sind lauter, ich weiß nicht, ob ihr die alle gesehen habt, aber es sind auch lauter winzig kleine, eben nicht übererzählte Verrücktheiten drin, wie als sie in diesem Auto sitzt und Richtung alte Heimat fährt, kommt sie an so einem Autobahnschild vorbei, wo ja eigentlich draufsteht, in welche Richtung es geht. Und da steht drauf, genau, last exit to change your mind.
Aber aufgeschrieben.
Genau, es wird nicht rangezoomt oder so, sondern ich habe auch nur deswegen drauf geguckt, weil ich gerne auf Schilder gucke und gucke, ah, wo geht's denn da jetzt wo lang? Plus, es gibt später Momente in dem Haus ihrer Kindheit, wo sie...
Sie geht die Treppe hoch und sieht an der Seite steht dann die Mutter einmal ganz kurz im Hintergrund, dann sieht man einmal den Vater mit der Zeitung lesen im Hintergrund, als sie später rundkommt, sitzen die Eltern in der Jetztzeit genauso da wie früher.
Ah, nee, das habe ich gar nicht gesehen, aber zum Beispiel sitzt ihre tote Schwester, von der keiner weiß, woran sie gestorben ist, übrigens auch nicht bis zur Folge 6, falls es euch hilft, ich habe recht viel gesehen, sitzt ganz kurz unkommentiert im Flur auf der Bank und es wird eben nicht so mit einem, wie heißt das, Zaunpaukenholzgerät, Motorsäge gemacht,
Schnitzel,
sondern man hat
Hammer.
Selber, genau, man hat selber kurz das Gefühl, habe ich das jetzt gerade, muss das so, das mag ich gerne, ansonsten finde ich auch, dass es ganz toll besetzt ist, ich liebe auch die, wie heißt die Frau, Jackie, die einzig ihr zugetane ihre Frau.
Ist das ihre Tante? Nee, weiß man gar nicht.
Ich weiß auch nicht so richtig.
Hast du nicht erzählt?
So eine alte, nee, nicht alt, aber so eine
besoffene.
Genau. Und ich finde, Amy Adams macht's ganz toll. Ich finde die super.
Ja, die overacted nicht. Das ist sehr angenehm. Die
generell
ist zwar hübsch,
ist
aber nicht so
übererzählt,
genau,
so richtig. Das finde ich toll.
Das ist alles sehr glaubwürdig.
Ich muss jetzt mal gestehen, dass ich keine Ahnung hatte, wer Amy Adams ist. Ich habe dann ihren Wikipedia-Eintrag aufgemacht und festgestellt, dass es offensichtlich eine größere Lücke ist, die sich da bei mir auftut.
Die ist schon sehr, wobei ich jetzt auch nicht gerade wüsste.
In allem hat die mitgespielt. Ja. Laut Wikipedia, bei Wikipedia sind komischerweise auch 7 Absätze, wo nochmal beschrieben wird, dass sie die 5-bestverdienende Hollywood-Schauspielerin oder sowas ist.
Ah.
Was deswegen auch merkwürdig ist, also spricht nicht nur gegen mich und dass ich viel zu wenig ins Kino gehe und sowas, ich finde die so toll. Also im Gegensatz zu dir, Flix, hat die mich sofort reingezogen.
Alles
ich wollte sofort alles wissen, was mit dieser Frau passiert und ich finde die so, also wenn man das so abstrakt beschreibt, ist die Figur jetzt gar nicht originell, ein bisschen kaputt und in die Heimat fahren und diese Konflikte mit der Mutter. Aber die, ich finde die ist so echt in diesem, dieses Kaputte ist auch irgendwie nicht zu viel, die ist ja sehr kaputt, aber wenn man sie da jetzt so in der Gegenwart sieht, finde ich das total, dass man sich, ich weiß gar nicht, warum ich heute die ganze Zeit Englisch reden will, relaten to her, also ich kann irgendwie...
Du hast eine Verbindung aufgebaut.
Danke.
Ja.
Aber genau weil sie so bekannt ist, habe ich gedacht, jetzt wird sie so, was ist, die spielt jetzt gegen den Strich.
Und ich wollte gerade sagen, die spielt doch sonst so lustige
Unterhaltung.
Das steht ihr so gut, das Kaputte.
Das ist super. Aber deswegen war ich erst so distanziert.
Okay.
Kann ich da mitgehen oder nicht? Oder ist es jemand, der sich damit eigentlich nur so eine tiefe Rolle auf einmal irgendwie aufbaut?
Und es wird auch, ihr müsst, also wenn ihr Bock habt, guckt es mal noch weiter, weil das wird wirklich...
Ich gucke das auf jeden Fall
mit
weiter.
Mit der verrückten Schwester, die hat dann, das ist glaube ich nur die Halbschwester, richtig, für... die bei ihrer kaputten Mutter und ihrem Mann wohnt und das ist alles so irre und sick und es macht einen ganz verrückt.
Wobei die ist mir fast too much. Also ich
fand sie am Anfang ganz toll, als ich sie am Anfang der Serie gesehen habe, die wird dann immer krasser, dass man dann auch genau das denkt, ach come on. Aber allein die Fresse von der, allein das Gesicht, wie viel Bösartigkeit so ein ausdrucksloses Gesicht ausstrahlen kann, fand ich sehr beeindruckend.
Müssen wir noch erzählen, dass es eine Romanvorlage ist von Gillian Flynn?
Ja, die das ist, die selber auch Gone Girl geschrieben hat.
Genau.
Das wusste ich nicht. Gone Girl ist ja ganz schön toll, ja.
Also das Buch auch noch besser als der Film und der Film ist schon gut.
Ich kenne nur den Film, aber ja.
Ich habe inzwischen übrigens ein Gefühl, wer der Mörder ist. Also das tritt, muss man dazu sagen, was ich aber ganz lässig finde, relativ stark in den Hintergrund, weshalb ich das Gefühl habe, dass es mehr ein Drama als Crime ist. Sonst ist es ja immer so eine Crime-Geschichte, die nebenbei auch noch Drama zeigt. Und ich habe diesmal das Gefühl, es geht eigentlich um diese kaputte Familie und nebenbei gibt es auch noch jemand, der tot ist. Man kommt sehr lange nicht zu Potte.
Also meine Hypothese ist ja, dass das alles zusammenhängt. Also es wird am Ende dieses Familiendrama wird in unmittelbarer Verbindung das mit den Mordfällen stehen.
Ich fände es toll, wenn es nicht so wäre, weil man ahnt es, dass das irgendwie...
Das ist nämlich auch ein bisschen mein Problem. Ich bin nicht sicher.
Aber man ahnt nicht wie, oder? Man ahnt nur das.
Aber selbst das fände ich aber irgendwie schon schön, wenn sich's dann doch nochmal abbiegt.
Spoilern wir, wenn wir sagen, ich meine, ich habe noch nicht fertig geguckt, bis zu Folge 6, inklusive Folge 6.
Was willst du denn sagen?
Was ich glaube, wer
leise.
Es ist,
sag's leise.
Wer der Mörder ist.
Achtung, wenn ihr das jetzt hört. Ja,
und ach, wir machen wieder wissen. Audiospoiler.
Genau.
Ja, ja.
Aber du spoilerst das auch für mich. Moment.
Du kannst ja auch die Ohren zuhalten, dann sage ich nur dem Flix.
Okay.
Moment, ich mache jetzt, ich mache gleich ein Piepsgeräusch. Nach dem Piepsgeräusch muss man 5 Sekunden lang, darf man nicht hinhören. Pieps. Ich glaube, dass das die Mutter ist vielleicht. Oder die verrückte Schwester.
Ich tippe auf die Mutter.
Ich glaube auch. Cool, okay. Pieps, wobei jetzt ist ja auch wurscht. Weil
seid ihr fertig?
Wir sind fertig. Ich glaube auch.
Ja,
denn,
ich glaube schon.
Ah, ja.
Aber wir sehen, Stefan wird es nicht wissen. Twittert dann Stefan irgendwann, was, das?
Nee, Stefan ist jemand, der relativ schnell weiß, wer der Mörder ist.
Ich würde auch gerne eine These erzählen. Die ist aber gar nicht eine Person, sondern ich finde, es gibt ein Thema.
Die Umstände.
Es gibt ein Thema, was sich auf eine merkwürdig penetrante Art da durchzieht, nämlich das Thema schwul. Es taucht gleich am Anfang auf, dass diese Bar, wo sie da ist, dass das vorher irgendwie so eine Schwulenbar wohl war, was ein bisschen merkwürdig ist in diesem winzigen konservativen Ort.
Ja.
Ich glaube, es ist jetzt alles nicht gespoilert, weil es passiert alles ungefähr in der ersten Folge. Es wird der Bruder verdächtigt von dem einen Mädchen, sie umgebracht haben. Und zwar immer so, weil er so sensibel ist.
Weil
und
er
so
geweint hat bei der Beerdigung.
Und es gibt so die ganze Zeit so dieses Thema Homosexualität.
Wie kriegt man das hin zu zwei toten Mädchen?
Das weiß ich nicht.
Okay, cool.
Vielleicht haben die sich über ihn lustig gemacht und dann ist er ausgetickt.
Aber die toten Mädchen sind ja auch, das wird ja auch immer wieder betont, die sind ja nicht vergewaltigt worden oder
irgendwas. Ja, und es ist trotzdem recht übergriffig, jemanden umzubringen.
Übergriffig ist trotzdem nicht in Ordnung.
Trotzdem unangenehm.
Vielleicht, aber weil sie nicht vergewaltigt wurden, war es vielleicht der Schwule.
So.
Aber wer ist denn der Schwule dann?
Das weiß ich nicht. Du
machst alles kaputt mit dem Quatsch.
Ich wollte das jetzt nur schon mal gesagt haben, weil
Vielleicht ist die Mutter eigentlich lesbisch und hat das.
Ach, jetzt zieht sie so ins Lächerliche.
Das kann aber gut sein, die hat keinen Sex mehr mit Alan, ihrem Mann.
Aber der Mann macht sich auch sehr verdächtig.
Der Mann?
Männer sind es oft.
Wobei, das liebe ich auch, der ist doch so ein Musikfan und der hat so eine komplett drüppere Soundanlage. Das finde ich als Accessoire super geil.
Apropos Musik, ist euch aufgefallen?
Unfassbar, schöne Musik ist mir aufgefallen.
Schöne Musik?
Und Schallplatten.
Habe ich aufgeschrieben.
Dir kann es nicht aufgefallen sein, weil du nur eine Folge geguckt hast.
Entschuldigung.
Ich glaube, ich wollte jetzt vorher nochmal nachgucken. Ich glaube, der Vorspann hat jedes Mal eine andere Musik.
Oh.
Wie bei Weeds.
Ah.
Bei Weeds war es immer das gleiche Lied, immer von jemand anders, irgendwann auch sehr berühmten Leuten gesungen. Das war auch geil.
Ich glaube, es ist immer eine andere Musik, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil es ist ansonsten so ein klassisch elegischer HBO-Vorspann.
Der ist ganz schön. Nur schon ein bisschen oft gesehen. Das ist
aber
richtig.
Nicht besonders.
Ja, aber ist mir nicht aufgefallen, aber die Musik ist generell ganz toll. So eine Mischung aus tatsächlich so altem Kram und Südstaaten-Kram und dann aber auch so geiler Indie-Folk, aktueller Kram, glaube ich.
Ich mag das bei der Musik, dass man das Knacken der Schallplatten hört.
Ja.
Das haben sie nicht rausretuschiert.
Naja, das haben die auch, ich wette, sie haben es reinretuschiert.
Aber es macht so gemütlich.
Ja.
Also das ist toll.
Ich liebe eh dieses Genre, dieses Nach-Hause-Kommen in die alte Heimat, weil ich ja Berlinerin bin, geborene Berlinerin und deswegen... Das überhaupt
du weißt gar nicht,
wie es
ist.
Nee, ist wirklich so. Weihnachten fahre ich einfach 2 Kilometer weit von meiner Wohnung in die Moltstraße zu meiner Oma. Die Wohnung meiner Kindheit existiert. Da ist jetzt eine Agentur drin, glaube ich. Und dieses Ganze, ich meine, Stefan fährt auch an Weihnachten nach Hause. Und da ich das nicht habe, romantisiere ich das sehr. Obwohl es ja nie so schön ist, wie man immer denkt. Deswegen liebe ich das sehr, dieses aus der Großstadt in die alte Heimat und dann die alten Menschen da sehen und so. Ich finde es generell eine sehr gemütliche Serie, sehr heimelig.
Ja.
Darf ich euch fragen, ob ich eine winzige Kleinigkeit stört oder ob nur ich daran hängen bleibe? Sie schickt irgendwann in Folge 1 oder 2 ihren Artikel an die Zeitung und schreibt den Text in so ein Mail-Programm, in Gmail. Mhm. Also man sieht auch, es ist irgendwie Gmail. Und wenn sie das abschickt, macht es dieses Geräusch vom Mail wegschicken vom Handy.
Ja, aber du weißt doch, dass... Ja?
Das ist falsch.
Ja, aber das hatten wir doch schon häufiger, dass auch diese... iPhones oder Computer immer so Geräusche machen, die gar nicht existieren.
Aber warum macht man das?
Weil das internationale Geräusch für eine Mail wurde versendet ist.
Außer bei E-Mail-Programmen am Computer.
Das ist richtig. Aber ich glaube, du hast damit echt den Korinthenkacker-Preis.
Total. Ich bin amtierender Korinthenkacker-Weltmeister der letzten 3 Jahre.
Ja, wobei, ich kratze ganz schön an deinem Thron. Ich bin weißt du noch unsere neue Rubrik, die wir schon länger nicht mehr gemacht haben?
Oh ja.
Das wäre was für die Rubrik gewesen. Wie hieß die nochmal?
Continuity. Sarah Kuttners kleine Continuity-Ecke. Nee, es geht ja nicht um Continuity.
Nee. Naja, nee, aber das hat auch Fehler. Es ging auch um Fehler. Und das ist richtig. Du hast die, lass uns die nicht vergessen wieder. Was ist mit dem Anrufbeantworter? Wir machen heute alles falsch und anders. Gibt es einen Anrufbeantworter, Anja? Okay, den machen wir gleich.
Ja, ist völlig egal. Ich glaube, der Punkt ist nur, ich will da gar nicht dran rumnörgeln, aber es holt mich für so eine Sekunde aus dieser Welt raus.
Ich finde es vollkommen faires
Glück. Ich finde es genau umgekehrt, weil ich sofort verstehe, was passiert. Also ich merke das oft auch beim Comiczeichnen, schreibst du auf einmal Dinge an Sachen dran, damit einfach nur der Leser kapiert, was gemacht wird, auch wenn es in Wirklichkeit gar nicht
so ist. Wenn du so ein Auto zeichnest und sagst, vielleicht sehen die Leute das nicht, dass es ein Auto sei, schreibst du Auto.
Brumm? Nein, aber das ist wirklich
Brumm. Brumm. Ach so, Geräusche.
Zum Beispiel, wenn ich eine Tür geht zu, außerhalb des Bildes, ja, dann ist das Soundwort dafür Türenklapp. So, einfach damit du sofort weißt,
was passiert.
Und so ähnlich ist es.
Aber das ist doch was anderes. Das ist doch völlig Türen, wenn du Türen zuklappst, machen Türen Türzuklappgeräusche.
Ja, oder oben oder Chuck oder Pfff. Ja.
Vor allem Chuck. Passiert mir super häufig, dass die Tür
so Knasttüren.
Ja, stimmt. Zu.
Nein, aber ich meine, du willst damit dem Zuschauer einfach was erklären und dafür ist genau dieses
aber Geräusch hilfreich. Ich sehe doch da und sehe, wie die auf Senden klickt.
Ja, sind nicht die
Stefan, ich bin deiner Meinung. Achtung, ich habe ein Rasseln vorbereitet.
Auswurf, Alarm.
Entschuldigung, das war Auswurf. Oh. Entschuldigung. Ich bin auf deiner Seite und das ist ein guter Beitrag gewesen für die Continuity-Fehlerecke, die wir nicht vernachlässigen dürfen, denn ich liebe die.
Es ist im Übrigen, das sage ich gerne auch dazu, völlig egal. Man ist schon sehr in diese Südstaaten-Welt. Ich finde das ziemlich überzeugend dafür.
Stefan, mir gefällt der Fehler sehr. Du brauchst ihn nicht mehr verteidigen. Ja. Du hast meinen.
Ich mag ihr Auto. Ich liebe ihr Auto. Ich finde, ihr Auto ist zum Beispiel so an der Grenze, dass man auch denken könnte, so, das ist jetzt aber sehr kalkuliert, dass die mit so einer alten Schrottkarre da rumfährt. Und das ist aber auch in der Art, wie das zugemüllt ist, finde ich das sehr, sehr.
Das
kaputte Handy oder wie sie diese ganzen kleinen Alkoholflaschen auf dem Badewannenrand aufstellt.
Ja, mich nervt ein bisschen die Wodka-Wasserflaschen-Geschichte. Die ist eben relativ stark, nur für den Zuschauer, der es gar nicht weiß. Alkoholikerin und macht so den alten Trick, Wodka in eine Evian-Flasche füllen und daran den ganzen Tag nuckeln. Das finde ich so ein bisschen drüber. Wobei es einmal schön aufgebrochen wird von ihrem ganz charmanten Chefredakteur, der, glaube ich, eigentlich auch sowas wie ein Mentor- und Vaterersatz ist.
Da gibt's auch noch eine große Geschichte, die zumindest bis Folge 3,5.
Ja, da passieren noch Sachen. Und der sagt aber irgendwann, glaube ich, auch zu ihr oder über sie, dass sie endlich aufhören soll mit diesem, von wegen Wodka riecht man nicht. Das würde, ja, ich habe es jetzt falsch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Er sagt dann irgendwann, dass die das immer noch glaubt und so. Das finde ich so ein bisschen, bin there, done that, aber eigentlich, ich weiß nicht. Aber grundsätzlich ist das toll.
Ja, Fazit, großartige Miniserie im Grunde, das ist ja eine abgeschlossene Geschichte.
Ich hoffe, ich habe so Angst, dass die zweite Staffel
nein,
mit Bullshit
nein, haben Sie, Sie haben schon gesagt, nein, haben Sie gesagt, okay, tun Sie nicht. Und fantastische Amy Adams, ich fände, die sollte ruhig mal als Schauspielerin
machen. Die sollte auch mal andere Sachen, die sollte auch mal Geld verdienen.
Auch was Lustiges spielen.
Ja, auch mal was Lustiges spielen.
Ja, dass man ein paar Leute, die mal kennenlernen.
Ich würde mir das angucken.
Ich möchte noch sagen, dass ich finde, du fandest es ein bisschen zu geheim gehalten. Dem Zuschauer wird zu viel vorenthalten. Ich mag das eigentlich ganz gern, weil diese Sachen oft dazu neigen, übererzählt zu sein. Und es ist aber, finde ich, genau in der Mitte. Es ist nicht übererzählt, weil so ein paar Sachen musst du tatsächlich denken oder hoffen, dass noch eine neue Spur kommt. Aber auch nicht so wenig, dass es mich wirklich frustriert. Denn es gibt viele Serien, wo ich denke, ach Mann, ich würde schon gern irgendwas verstehen, sonst bin ich einfach raus. Und so ist es nicht.
Nee.
Ist irgendwie so ein gutes Mittelding, was mich dafür gesorgt hat, dass ich 6 Folgen gucke. Gut, ich war auch krank, aber ich hatte auch richtig Bock drauf.
Nee, aber es werden ja einfach dann auch tatsächlich Sachen erzählt. Also
man kriegt immer mal wieder was.
Du kriegst sofort in Folge 1 kriegst du mit, es muss irgendwas passiert sein, weil es wird so diskutiert, ist das eine gute Idee, dass sie da jetzt hinfährt? Vielleicht ist es genau das Richtige, dass sie da hinfährt. Und das wird dann zum Beispiel in Folge 3, kriegt man dann eine Ahnung, was vorher passiert ist und so. Das wird schon alles, ich bin da guter Dinge, dass das am Ende alles aufgelöst sein wird.
Ich glaube schon. Halten wir fest, fanden wir unterm Strich alle auf die eine oder andere Art schicki.
Daumen hoch.
Wollen wir schnell den Anrufbeantworter machen, bevor ich den vergesse? Wir haben ja diesen Anrufbeantworter, auf den ihr drauf sprechen könnt. Die Nummer ist 030-20-966-886. Kann man auch im Internet nochmal gucken. Und da könnt ihr eigentlich draufreden, was ihr wollt. Aber am liebsten fände ich ja, wenn ihr so Leute diskreditiert. Aber
sollen wir mal hören, was die Leute da drauf
gesprochen haben? Ja, lass mal machen.
Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Ja, hallo, hier ist nochmal die Sarah. Es ging vor einer Weile schon mal um Shadowhunters. Und ja, ich habe gesagt, es ist nicht so gut, aber das ist ja für euch eigentlich kein Grund, das nicht zu gucken. Und ich revidiere auch alles, was ich gesagt habe. Es ist tatsächlich ja auch nur der Anfang, der nicht so gut ist. Und
wovon redet die Frau?
Shadowhunters. Schwierig. Hallo, hier ist Laura. Ich wollte mich nur mal beschweren. Ich habe gerade eine etwas ältere Folge gehört, die, wo ihr Wing Mein Fong besprochen habt. Und daraufhin musste ich dieses Revolverheld-Video mit dem Heiratsantrag gucken. Und natürlich hatte ich voll die Kanone Pipi in die Augen. Und ich bin gerade auf der Arbeit.
Man schämt sich. Das ist ganz unschön.
Aber was kriegt einen?
Ja, hallo, Jule nochmal. Und ich habe überlegt, Sarah, wenn du dich so gut auskennst mit Requisite, Ausstattung, Continuity, könnte man ja auch mal so ein Special machen, wenn ihr Lust habt. Weil so euer Blick auf manche Bereiche im Fernsehen finde ich ganz interessant. Also, haut rein, ne? Ich warte. Ciao.
Worauf? Ich habe gar nicht.
Aber ab Staffel 2 wird es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel besser. Und
wir sind ja bei Shadow
geschrieben. Eine ganz große Gruppe, diese Serie, die jetzt leider abgesetzt wurde,
bestimmt zu Recht,
auch retten möchte. Und vielleicht hättet ihr ja so ein, zwei Minütchen Zeit und euch doch
Shadowhunter.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Haben wir ja schon mal drüber geredet, bestimmt, oder?
Vielleicht auch nicht. Was ist denn dieses Shadowhunter? Flix, du kennst dich doch aus mit Shadows und Hunting.
Keine Ahnung. Ich bin in keiner Jägervereinigung.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn Serien abgesetzt werden und dann so Fans hat, die auf Anrufbeantworter spricht, dass das dass das gerettet werden muss, dann hat man gleich das Gefühl, ich glaube, das wurde zu Recht abgesetzt.
Außer man ist selber derjenige.
Vampire Diaries.
Naja, dass Serien gut tut, wenn die nicht unendlich viele Staffeln haben. Also man kommt ja eh nicht hinterher mit dem Gucken und deswegen, also so 3 Staffeln, eigentlich kann man da alles erzählen.
Nein.
Naja, wobei, es stimmt schon. Irgendwann ist die Geschichte meistens erzählt und dann ist man aber so verliebt in die Charaktere, dass man auch den Bullshit, der danach noch kommt, in Kauf nimmt. Wie bei Friends und ich.
Nein, aber doch,
in der siebten Friends Staffel.
Ja, bei Friends stimmt es natürlich.
Ich bin in der siebten Staffel 30 Rock, da ist wirklich nicht mehr viel zu holen und trotzdem habe ich die alle lieb.
Also, aber Frasier hat auch irgendwie gegen 8, 9, 10 Staffeln.
Naja, und das war doch nach der dritten auch fertig
erzählt. Nein.
Einige schaffen das. Aber ich finde wirklich, wenn man mal sagen würde, wir peilen das mal maximal auf 3 an und dann geben wir aber auch Vollgas und dann wären das geile Serien.
Nein. Ihr habt Unrecht und ich habe Recht.
Ich sehe es anders.
Ja, da bin ich auch. Stefan, isst du deinen Kuchen noch? Wieso isst du den Kuchen nicht?
Der ist fast aufgegessen.
Weil sonst hätte ich dir geholfen, den zu essen.
Du hast schon ein Stück Kuchen gehabt.
Deine gute Freundin.
Und Ei.
Ich hatte schon Ei heute.
Nee, du kriegst den Restkuchen.
Cool, danke, weil du jetzt, ich mach die Zahnspange.
Ach so, ich muss das jetzt essen.
Da ist ja weder Apfel noch Streusel
dran. Doch, Apfel ist bis unten hin, ist extra so gerührt, dass der Apfel ist.
Nee, guck mal, das hat Stefan rausgelutscht. Ehrlich? Ich habe nur noch.
Der feine Herr.
Aber Schoko ist noch drin.
Ja, ich hole mir mal ein neues Stück Kuchen und du sagst so lange, was.
Okay.
Also,
so. Und soll ich jetzt, ich rede schon über das, wir fangen schon mal an, ne? Vielleicht sind wir durch, wenn du wiederkommst. Wir reden über Eine Nacht mit dem Ex.
Ja, eine sehr, sehr gute Sendung. Qualitätsfernsehen vom Feinsten. Es ist so lustig, ich habe gedacht, ich gucke das mal, ist ja eine Vox-Serie.
Aber du hast gesagt, du guckst das mal, weil ich gesagt habe, wir reden darüber.
Ja, sicher.
Nicht so zufällig bei, neue Vox. Nein.
Ich habe zu Hause gar kein lineares Fernsehen mehr, sondern ich gucke nur noch sozusagen das, was ich mir aussuche. Und dann dachte ich, cool, gucke ich mir mal an, weil ich das ewig nicht gesehen habe. Und das Erste, was mir aufgefallen ist.
Du hast es von alleine schon gesehen?
Es gibt Werbung. Ja, ich habe irgendwie, also weißt du, bei diesen Vox-Mediatheken kommt Werbung dazwischen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Werbung gesehen habe, weil ich immer irgendwie scheinbar in letzter Zeit Sachen ohne Werbung geguckt habe. Krass, was machen Menschen? Die verschwenden ihre Lebenszeit mit Werbung.
Dieses Spangen aus dem Geräusch ist noch schlimmer als der produktive Husten.
Es sieht auch nicht schön aus, weil immer ein bisschen Spucke und auch Kuchenreste drin hängen.
Wo immer ich mit dir hingehe, liegen ja so Spangen rum.
Der Seniorenpodcast.
Das ist der Preis, den du zahlst. Stefan hat neulich behauptet, dass ich nicht seine beste Freundin bin. Seitdem habe ich das Gefühl, ich muss mich vor dem auch nicht mehr benehmen.
Das kann ich verstehen.
Jedenfalls.
Die Nacht mit dem Ex. Wir könnten bald vielleicht mit euch eine solche Folge drehen.
Wir würden auf jeden Fall übernachten, was?
Wir haben noch nie eine Nacht miteinander verbracht, oder?
Doch.
Ja?
Also dann nicht im gleichen Zimmer, aber in
aber in der gleichen Stadt.
Auf dem
gleichen Haus. Wir waren
in der gleichen Stadt, ja.
Wir waren schon in Hotels zusammen.
Ja, ja.
Weißt du noch, wo ich das große Zimmer und du das kleine Zimmer
bekommst? Ja. sehr verdienter Husten jetzt an der Stelle.
Entschuldigung, erzähl endlich, worum es geht. Ich will meine Meinung dazu loswerden.
Eine Nacht mit dem Ex ist eine neue Vox-Reality-Show. Zwei Paare pro Folge, also Ex-Paare, treffen sich nochmal in einem Apartment, also jeder in einem Apartment. Ich erzähle es jetzt schon sehr unnötig umständlich.
Das machst du immer.
Aber ich war auch nicht vor, du hast mir auf dem Weg hierhin gesagt, dass ich das vorstellen muss, während du dir zu Hause stundenlang überlegt hast, wie du Sharp Objects zusammenfasst.
Ja, aber wenigstens ist es mir gelungen. Du hättest bei der Gelegenheit schon den kompletten Inhalt der ersten drei Folgen erzählt.
Also, Ex-Paare treffen sich nochmal in einem Apartment, reden über all das, was sie sich noch so zu erzählen haben, was noch so offen geblieben ist, kriegen auch, wenn das Gespräch stockt, kriegen sie so Fragenkästen dahingestellt, wo sie sich so gegenseitig Fragen vorlesen können,
die passen. Das müssen die immer, glaube ich, nicht nur, wenn es Teil des Games.
Und am Ende entscheiden sie, ob sie dann noch die Nacht da miteinander verbringen und im Grunde halt, ob sie es nochmal miteinander versuchen oder nicht. Mhm. Läuft bei Vox, ich weiß gar nicht wann, montags,
Mittwochs. Doch, montags 21.15 Uhr.
Genau, gab jetzt drei Folgen bisher. Mhm. Und möchtest du zuerst sagen, wie es ist? Hast du den Mund noch voll?
Ich find's toll. Ich meine, aus anderen Gründen, als ich dachte, wie ich es finden würde. Ich dachte,
jetzt bin ich gespannt.
Oh Gott, jetzt muss ich wieder mein Trash. Also ich hatte natürlich einfach auf total asozialen Love Island-Style Trash gehofft.
Wir können auch mal sagen, dass du wolltest, dass wir darüber reden.
Ich wollte, dass wir darüber reden.
Ja.
Naja, und weil es auch super relevant ist. und es ist gar nicht so. Ich finde es erstaunlich, also ich meine, es ist immer noch Trash, aber ich finde es erstaunlich ruhig und ungeierig. Und ich mag das. Ich finde es ein bisschen intim. Es gab oft Momente, wo ich denke, geil, das will ich sehen, aber habe ich das Recht, das zu sehen? Kennt ihr das, wenn man, wenn es einen interessiert und man sich gleichzeitig das Gefühl hat, dass man selber übergriffig ist dadurch, dass man zuguckt und dass man das nicht sollte, dass das so privat ist? Dass, so das Gefühl hatte ich ein paar Mal.
Wohnung mit dünnen Wänden.
Exakt. Man, eigentlich ist es irgendwie cool, aber die reden ja, ich weiß nicht, ob das, ich habe ja alle drei Folgen gesehen, da ist ja auch zwischendurch auch die Rede von einer Fehlgeburt und so weiter. Und das ist so ein Moment, wo man denkt, ist das tatsächlich für meine Ohren? Ich glaube nicht. Ach egal, höre ich mal besser hin. Ich mag das, ich mag auch, wie ruhig das erzählt ist. Man hätte auch viel, so ein bisschen wie diese Doku über Dingsi und Dingsi.
Desiree Nussbusch, wo die Alte werden. Nee, das hast du gehasst.
Nein, Dingsi, die beiden Schwulen mit der Hochzeit.
Matthias
und der andere, so hieß das ja. Da, wo, ne, was auch so ein bisschen ruhiger erzählt war, als wir dachten, sogar fast so ein bisschen respektvoll. Und ich finde, dass die Off-Stimme ist ganz angenehm. Da wird kaum jemand vorgeführt. Ich finde das ganz cool. Es befriedigt meine voyeuristischen Dinger und auch gleichzeitig finde ich es gar nicht so schlimm, wie es sein könnte. Ich finde, Vox macht in letzter Zeit ganz okay einen Dreck.
Ja. Flix?
Ja. Also ich fand es unfassbar belanglos. Mir war von vornherein klar, wer zusammenbleibt und wer nicht. Also es war so kein Rätsel. Es war...
Also in Folge,
das ist ja auch keine Quizshow, wo man raten soll, wer zusammen.
Ja, aber man könnte ja mitfiebern. In Folge 3 gibt es da tatsächlich von der ersten Sekunde keine...
Es ist eine Doku, viel mehr eine Doku, als man glaubt.
Ja, und trotzdem kannst du ja auch eine Doku spannend machen, im Sinne von, ich würde gerne wissen, wie ist deren Entwicklung, wie haben die sich als Paar verhalten, warum, wo ist der Konflikt und wo führt es hin? Und bei dem einen ist der Konflikt, wir waren in verschiedenen Städten und der eine war mit seinen Freunden trinken, das fand sie blöd, dann sind sie auseinandergegangen und haben ein Jahr nicht miteinander geredet. Mhm. Why? Ja, es gab überhaupt gar keinen Grund, außer Stolz. Ja, also das ist schon mal ein bisschen eine unverständliche Problematik, die man mit ein bisschen Reden lösen könnte.
Aber man steckt ja nicht drin, weil weiß man noch nicht, was bei denen noch zu so einer Trennung
führt. Aber das ist erstmal das, wenn es eine Dokumentation ist, ist das erstmal das Material, was mir gezeigt wird und daraus kann ich es irgendwie nicht schließen. So, und das andere Paar war irgendwie ein älteres Paar, eher Casino-Besitzer, sie weiß ich gar nicht mehr, kamen irgendwie zusammen, waren zusammen, er hatte eine Frau, mit der er noch verheiratet war, sie war die Geliebte sozusagen, dann war sie angeblich getrennt, dann ist die Frau gestorben, dann waren sie zusammen, aber die hatten sich aber nichts zu sagen. Das merkt man schon beim Reinkommen. Und
Die ganze Zeit, ich glaube, finde ich auch nicht.
Nein, also das erzählst du völlig falsch. Die Situation bei den beiden, die hatten sich was zu sagen, weil sie wollte ihm einfach zum Abschied alles nochmal vor den Kopf werfen, was sich bei ihr aufgestaut hat.
Ja, Moment,
ich gebe dir völlig recht.
Aber es war von vornherein klar, dass das nicht zu einem guten Ende führt.
Total, ich gebe dir völlig recht, dass es da überhaupt keine Spannung
gibt. Sie musste das rauslassen.
Sie musste eine Menge rauslassen.
Aber und er saß halt da,
so
wie
Heinz Becker. Also er war so ein Heinz-Becker-Typ. So ein hessischer Heinz-Becker-Typ, der dann irgendwie saß und, ich weiß nicht, ob das so in Ordnung war, was ich da so halb, so eine Teilwahrheit.
Er war völlig gestört.
Ja, Mann, der hat ja sogar zugegeben, mehrere Heiratsanträge gemacht zu haben, ohne die ernsthafte Absicht, die zu halten. Naja, aber das fand ich schon zum Beispiel erstens ganz cool, dass er es sagt.
Aber und auch nur in die Kamera. Gute Situation. Nicht zu ihr.
Ja, das war irre. Das stimmt, das war tatsächlich cool. Ist sehr Big Brother-mäßig, muss man vielleicht dazu sagen, dass es alle so automatische Kameras sind. Du hast also als Mensch, der da reingeht, tatsächlich halbwegs das Gefühl, da allein zu sein. Ja, ist kein Kamerateam. Ich finde es wichtig, weil die Leute neigen wirklich dazu, ich kenne es, die Kamera zu vergessen und dementsprechend halbwegs ehrlich zu sein oder authentisch, ja.
Und weil du sagst, man kann diese andere Beziehungsgeschichte nicht kapieren, ich finde, die versteht man total. Sie ist total eifersüchtig, hat sich darüber geärgert, er lebt in Gütersloh, sie lebt in Frankfurt, sie hat sich geärgert, dass er anstatt dann dauernd nach Frankfurt zu kommen oder irgendwie Zeit mit ihr zu verbringen, mit seinen Kumpels abgehangen hat.
Ja, aber die sind
Warte kurz, und dann gab es dieses, das sagt sie auch relativ offen, dann hat sie wohl Schluss mit ihm gemacht, in der Hoffnung, dass er dann um sie kämpft und ankommt und sagt, nee, aber komm, wir versuchen es nochmal und ich muss die Kumpels nicht mehr so oft sehen. Und er hat halt diesen beiden auch Armenier. Er hatte offensichtlich auch nochmal so einen, ist das schon rassistisch, das zu sagen? So einen armenischen Stolz zu sagen, so, nee, wenn du mit mir Schluss machst, komm ich doch nicht anrennen zu dir her. Ich fand, das war so ein eigentlich ein klassischer, total nachvollziehbarer Konflikt. Und die mussten jetzt wirklich nur so einen blöden Vorwand haben, sondern von so einer Vox-Serie, um da zu sitzen, sich in die Augen zu gucken und festzustellen, dass sie doch eigentlich füreinander geschaffen sind.
Ja, und sie ist dann nach Gütersloh
gegangen. Aber gerade das finde ich so Kindergarten. Das sind solche Teenager-Dramen.
Ja, die aber so ist es. Vielleicht bist du zu lange erwachsen und zu glücklich oder irgendwas.
So erwachsen.
Jetzt kommt nämlich der ganze blöde Optimismus, beißt dich jetzt von hinten in den Arsch.
Meinst du?
Ja, Stefan und ich, kaputt bis auf die Knochen. Wir verstehen das.
Ja.
Nicht, dass wir das wollen.
Es ist nicht, dass ich es nicht verstehe. Ich finde es nur einfach nicht spannend. Also ich dachte irgendwie, das sind
Probleme. Naja, aber wann ist denn Reality spannend für Leute wie dich?
Da gibt es schon spannende
Sachen. Ich muss jetzt mal sagen, ich mochte das sehr.
Ja?
Siehst du? Oh, Stefan! Okay. Ich bin so in dich verliebt. Wirklich?
Ja.
Siehst du? Ach, mein Mausebär.
Ich war ganz überrascht, weil ich dachte, das ist Trash und ich finde, es ist kein Trash. Ich dachte auch
Sag
so,
ich doch.
Ich dachte, es spielt irgendwie mit diesem eine Nacht mit dem Ex und nach dem Motto, man sperrt die eine, die eine Nacht verbringen. Ich war schon so erleichtert, dass das Konzept ganz harmlos, also im allerbesten Sinne ist das total harmlos. Dass es umgedreht ist zu sagen, die entscheiden sich dann, ob sie eine Nacht, das ist ja völlig in Ordnung.
Also im Grunde ist dieses die Nacht mit dem Ex auch nur sozusagen das Codewort, dass sie am Ende wieder zusammen sein wollen. Wenn er bleibt, dann ist es gut und wenn nicht, dann nicht.
Aber dadurch war es schon viel weniger trashig, als ich es erwartet hatte.
Ja.
Und ich finde, also ich habe nur eine Folge gesehen, aber die dritte. Aber ich finde, es ist so ein Wunder, die sind so gut gecastet, weil die können sich irgendwie artikulieren, die schaffen es irgendwie zu reden, die wirken gleichzeitig wahnsinnig echt, was glaube ich gar nicht normal ist in so einem Setting.
Okay.
Und ich hatte manchmal das Gefühl, es ist wie so eine Mini-Soap zu sehen, nur mit besseren Schauspielern.
Mhm.
Nicht weil die Schauspieler, sondern weil die überzeugender sind als solche Soap-Darsteller. Und diese ganzen Szenen am Anfang, wenn sie reinkommen, dann haben, also dieses Paar, wie du völlig zu Recht sagst, von der ersten Sekunde weiß man, dass die wieder zusammenkommen.
Ja.
Außer, dass die beiden es noch nicht wissen. Und er kommt rein in dieses Apartment und sie empfängt ihn und er gibt ihr die Hand.
Ja, und die wollen sich eigentlich umarmen und beide sind
total steif. Oder er bricht so ein paar Mal, wenn sie ihm dann Vorwürfe macht, dass es zu eng wird, dann steht er auf und holt sich irgendwie ein Wasser. Und es ist so ein bisschen, wie wenn man wirklich so diese Beziehungssituationen, von mir ist auch Teenager-Beziehungssituation, da ist schon was dran, also so nachstellt und dann, nee, ich gehe jetzt nochmal auf den Balkon, jetzt komm doch wieder rein, ich will doch mit dir reden. Nein, ich brauche jetzt hier noch meine Zeit für mich. Und das, also in so einer Mini-Form, so eine Mini-Seifenoper zu sehen, es ist auch nicht tiefgründiger als eine Seifenoper, aber die, wie gesagt, nur mit besseren Schauspielern.
Und es wird nicht kaputt gevoiced. Oh, diese ganzen Overvoice machen ja dauernd Sachen kaputt. Und das ist so toll, ist sogar so eine sehr spezielle Stimme. Ich habe das Gefühl, dass die eine Frau, aber so eine sehr erwachsen klingende, nicht so eine RTL2-Muschi, sondern ich habe das Gefühl, dass sie die sehr speziell gecastet haben, um so ein Gefühl von, so wie Scully. Die hat so ein bisschen so eine Agent Scully Stimme.
Ich glaube, der Punkt ist, ihr guckt beide deutlich mehr Trash-Fernsehen als ich.
Ja.
Dadurch war das für mich sehr trashig, aber ihr seid noch ganz anderes gewohnt.
Ja.
Hey, das ist eigentlich ganz geil.
Ja.
Ja, und dann ist es, dann ist
das
glaube ich,
sein. Ja, ja, ja.
Also
das
wenn man,
kann wirklich
sein. Wenn man ansonsten viel RTL2 und Vox und was auch immer guckt, dann ist es, glaube ich, eine echt herausstechende Serie. Wenn man das sonst gar nicht guckt, denkt man ja so.
Aber es ist auch RTL2 und Vox sind auch unterschiedliche Welten. Also von der Art, wie trashig sie sein wollen, wie qualitätsvoll sie sein wollen. Aber woran ich gedacht habe, wo ein ganz ähnliches Konzept auch von der gleichen Produktionsfirma übrigens nicht funktioniert hat, ist dieses First Dates, worüber wir auch geredet haben.
Ja, das war furchtbar.
Das ist total furchtbar.
Ja, aber weißt du, das war vor allem furchtbar wegen diesem schlimmen Präsenter.
Nein,
denn
wegen
die doch,
allem.
Na, die Grundidee finde ich immer noch.
Nein.
Ich fand die Grundidee nicht ganz so schlecht, aber es ist genau das Gleiche, nur am anderen Ende der Beziehung quasi.
Aber es hat einfach nicht funktioniert als Fernsehen, so meine ich.
Ja, das stimmt. Aber ich fand vor allem auch das Ganze drumherum noch so zu tun, als würde man an so eine Bar und der schlimme Bäh. Ich mag das gerne. Ich hätte deswegen, oh Gott, ich bin so, ich hätte nicht gedacht, dass du es auch magst. Ich möchte dir die ganze Zeit zu Herzen rüber husten.
Ich müsste nochmal eine andere Folge sehen, wo nicht einer der Partner der beiden Paare ein solches Bärchen ist, was mich nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie anspricht.
Ja, du warst so ein bisschen verknallt, aber das wird dir bei den anderen nicht passieren.
Gott sei Dank.
Ich habe alles gesehen. Es gibt eine tolle, so ein klassischer Klassiker noch, wo, das ist wirklich absurd. Ich hoffe, dass die Frau sich das danach nochmal angeguckt hat, wo sie ihn die ganze Zeit unterbricht. Die stellt immer Fragen, sagt, jetzt sag doch mal. Und dann möchte er antworten. Und das ist wirklich so, er sagt, naja, du lässt mich ja nie. Ja, was denn jetzt? Was mache ich nie? Na, ich komme nur nie bei dir. Zu was denn jetzt? Sag doch. Also, und so 10-mal hintereinander. Er sagt, einmal schafft das zu sagen, du lässt mich nie ausreden. Und das ist wie in einem, also wie total überspitzt. Wie in einem Cartoon von Hauch und Bauer. So, dass man wirklich dachte, die muss ich das mal angucken. Weil ich kenne das, natürlich passiert das in Streits. Und ich sage das auch zu Leuten und Leute sagen es auch zu mir. Und in dem Moment, wo man es gesagt bekommt, achtet man die nächsten 2 Minuten kurz darauf mal nicht. Aber sie ballert, also er kann noch nicht mal den Satz, du lässt mich nicht ausreden, zu Ende sagen. Und das ist ganz toll. Die Frau ist furchtbar, der Typ ist eigentlich total angenehm. Und dann gibt es noch so ein ganz süßes, schwules Pärchen. Und noch irgendwo jemand. Aber also, wenn du Lust hast, guck ruhig noch so ein Völkchen. Wobei, so sehr fandst du es jetzt auch nicht so gut, ne?
Ach,
die sind schon sehr unterschiedlich. Das
kommt drauf, weiß ich nicht. Also tatsächlich hätte ich jetzt nicht das Gefühl, ich müsste, also da macht einem Netflix auch alles kaputt. Das wäre sowas, was ich so normalerweise so beim Durchseppen, dann bleibt man da gerne mal hängen und lässt sich eine Stunde berieseln. Ehrlich gesagt gibt es ja inzwischen dann doch, ist dann ja Netflix voll von Sachen, die man noch ein bisschen aktiver...
Also falls doch, guck die erste Folge, die ist wirklich nicht schlecht. Da ist ein sehr, 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 sehr junges,
20.
aber unfassbar erwachsenes Pärchen mit einem ganz niedlichen Typen. In dem war ich kurz verknallt, nur dass der halt 15 oder was ist, also 20, Anfang 20. Super reflektiert, ganz zauberhaft, große Liebe. Das ist wirklich, das fand ich ganz schön. Hatte ich das gekriegt? Hatte ich das, irgendwas gekriegt?
Doch, nein, ich hab's geguckt. Also ich fand, das ist nicht schlimm. Ja, also es ist nichts, wo man schämt sich nicht dabei. Das finde ich schon mal eine große Qualität.
Ich habe mich ein paar Mal geschämt, weil ich dachte, darf ich das wissen?
Nein, aber so von der Sache ist es nicht irgendwie, wie du sagtest, Leute werden nicht vorgeführt. Man kann das gucken.
Ist nicht Bauer,
aber es ist halt einfach unfassbar unspannend. Ja. Also ich dachte, dann gucke ich tatsächlich lieber eine andere Serie oder noch eine Folge Sharp Objects oder selbst
wieder. Ja.
Also,
aber ist
ich
es
mag
nicht
diese Alltagslangeweile. Mich kriegt das. Ich könnte stundenlang, nur ich wäre ein perfekter Voyeur, ich könnte stundenlang in fremde Wohnzimmer gucken, wo nichts passiert außer Abendbrot essen.
Aber es ist wirklich auch clever gemacht, dadurch, dass es zum Beispiel nicht deren Wohnzimmer ist. Also diese Konstruktion, das ist, glaube ich, für die psychologisch wichtig, weil sie auf neutralem Boden sind. Aber es sind auch so, diese Apartments sind so, sehen aus wie so ein Airbnb-Standard-Apartment.
Oh, sieht schick. Guck mal hier, wo wir sind.
Ist tatsächlich auch nicht so schick. So H&M, viel H&M Home. Ich kenne mich ein bisschen aus. Das ist gar nicht mehr Ikea, viel Kupfer.
Aber es ist gar nicht so überdekoriert. Du vergisst in das, also ich finde, es baut dadurch so ein bisschen so eine Distanz auch auf.
Ich mag, dass die auch kochen können zum Beispiel. Hast du eine Folge gesehen? Ach so, das machen die.
Echt?
2 oder 3 Mal. Und das finde ich nämlich genau richtig. Also teilweise machen die sich Nudeln oder einen Salat, dieses zusammen kochen, dass es die Möglichkeit gibt. Und die das auch nutzen, finde ich gut. Und diese Fragebox ist auch nicht so blöd, weil da schon Fragen drin sind, die sich eh von alleine stellen würden, wenn sie sich trauen würden. Also die haben aufgrund dieses Interviews, die machen wahrscheinlich vorher stundenlang Interviews mit denen, werden einfach genau die richtigen Fragen gestellt. Und zwar nicht so allgemeingültiger Kram wie, was magst du gerne, sondern warum hast du mich damals verlassen? Und wenn du es vorliest, ist natürlich viel einfacher, als es selber zu formulieren. Das ist schon, das Drumherum ist schon ziemlich schlau.
Und also wirklich Respekt für das Casting. Also, dass du da Leute hast, die...
Flix gibt auf, er hat die Aufgebegeste gemacht.
Schaut es.
Nee, ich wollte nochmal sagen, das ist doch schwer, so Leute zu finden. Also klar vergisst du irgendwann diese Kameras. Trotzdem finde ich es verblüffend, in welchem Maß die ausstrahlen, dass sie da wirklich zu zweit sich jetzt miteinander auseinandersetzen. Und jetzt auch nicht irgendwelche Reden. Es wirkt nicht so, als ob die irgendwas da spielen für die Kamera. Mhm. Und die sind aber auch gerade so artikuliert genug. Es ist doch sonst...
Also wobei, nee, weißt du, woran das liegt? Also erstens ist es wirklich, ich habe das bei Kuttner Plus 2 so gemerkt, warst du ja auch, wo ich da mit 2 Menschen spreche und drumherum sind sogar Kameras, die sichtbar sind und rumlaufen. Aber man ist irgendwann so zu dritt in einem Gespräch und essen, trinken, dass man wirklich so ein bisschen vergisst, dass da jemand ist. Und stell dir vor, du bist in so einem Raum, wo du die Kameras noch nicht mal siehst. Du vergisst die wirklich. Plus du bist so abgelenkt von diesem Stress, immerhin nach einer sehr langen Zeit auf einen Menschen zu treffen, den du geliebt hast. Ich glaube, das macht dir die Birne so weich, dass du deswegen schon nicht anders kannst, als halbwegs authentisch zu sein.
Aber es ist ja nicht nur die Situation, sondern auch der Grad von, wie sagt man das, in Artikuliertheit. Also, dass du Leute hast, die genug reflektieren und genug reden können über ihre Gefühle, ohne dass sie, was ja sonst oft genug schief geht, wenn du so guckst, was für Gameshow-Kandidaten gecastet werden. Das sind ja alles dann so total überartikulierte, die so ganz viel erzählen von ihrem spannenden Leben. So sind die da,
glaube ich, nicht. Du darfst auch nicht vergessen, die sind da mindestens 5 Stunden, wenn die nicht übernachten. Und was du siehst, ist eine halbe Stunde Sendung, wovon nur die Hälfte ein Paar ist. Ja. Also 15 Minuten aus 5 Stunden kriegst du, glaube ich, bei jedem hin. Plus die vorbereiteten Fragen und so, wer weiß.
Aber erstaunlich gutes Fernsehen.
Noch nichts, der vernünftigerweise gar kein Fernsehen mehr guckt, war ein bisschen überrascht. Ach, das gucken junge Menschen heute.
Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn man in ein Hotelzimmer kommt, auf einmal liegt da die aufgeschlagene Fernsehzeit und man denkt sich, fuck, 2 Seiten Programm jeden Tag. Ja, ja, ja.
Aber du hast ja, das ist eine gute Überleitung, du hast ja selber Fernsehen mitgebracht. Denn jeder Gast muss ja eigentlich auch eine Lieblings- oder eine sehr empfehlenswerte Serie mitbringen.
Ja.
Shoot.
Ich habe mitgebracht die Serie Hilda, die jetzt gerade vergangenen Freitag auf Netflix angelaufen ist. Und das ist eine Zeichentrickserie. Es ist eine Animationsserie. Es gibt insgesamt 13 Folgen. Die sind jeweils um die 25 Minuten lang. Mhm. Und die Serie basiert auf der Comicreihe Hilda von Luke Pearson.
Kann man sich vielleicht merken. Hilda, benannt nach der Comic.
Ist das Englisch? Genau. Weil ich habe es auf Englisch geguckt und das war.
Ja,
British.
It's British. Mhm. Luke Pearson ist British.
Ah, okay.
Und ist ein junger Zeichner, der ist so Mitte 30. Das ist, hat insgesamt, glaube ich, 8 Alben gemacht. Davon ist gut die Hälfte.
Alben?
Comic-Alben.
Ach, das heißt Album bei euch, ja. Nicht Buch?
Nee, großformatige Dinger sind Alben. Also
ach, weil ihr gerne Musiker, Rockstars sein wollt.
Wir wären gerne Musiker, wir haben aber nur Papier. Gitarre statt Papier. Papier statt Gitarre. Auf jeden Fall, die hat er gemacht und die sind sofort ein Überraschungserfolg gewesen, diese Comics. Ich habe die damals vor, glaube 2011 oder 2012 kam der erste Band auf Deutsch raus. Und ich habe den gelesen und ich war total begeistert, weil es kommt daher erstmal wie ein Kindercomic.
Ja.
Aber die Melange
ist auch ab 6.
Ist ab 6. Man darf das ab 6 gucken. Mhm. Ich weiß, für meine Tochter ist es zu gruselig.
Fand ich auch kurz. Ich dachte auch so, wow, das können die Kinder heutzutage
aushalten. Nein, das ist schon echt heftig. Aber das Tolle an seinen Comics ist, also Hilda ist ein kleines Mädchen, was ursprünglich mit ihrer Mutter in der Wildnis lebt. Die haben da eine Hütte, die wohnen da, die Mutter arbeitet als Grafikdesignerin und Hilda ist Abenteurerin. Ja, die geht noch nicht zur Schule zu dem Zeitpunkt und entdeckt die Welt da draußen. Und die Welt ist eben einerseits unsere Welt, also die moderne Welt, auf der anderen Seite ist es auch so eine mythologisch-fantastische Welt. Also wo Wassergeister auftauchen, Riesen auftauchen, irgendwelche Wuffs, die durch die Luft fliegen.
Ja.
Sie hat einen kleinen Begleiter, das ist ein Hörnchen, also ist so eine Mischung aus einem Reh und einem Fuchs, in Weiß, was gar nicht groß erklärt wird. Dann gibt es zum Beispiel in diesem Haus, geht die Tür auf, kommt ein Holzmännchen rein, bringt Holz,
das war ganz süß.
Legt sich vors Feuer und schläft da einfach und sagt,
und macht die Tür nicht zu.
So, und all diese Dinge werden gar nicht groß erzählt, sondern es ist einfach so, es wird akzeptiert. Mhm. Und das macht diese Serie so besonders, dass es auf einmal man hat das Gefühl, die Menschen sind in einer Welt, die schon viel älter ist als sie. Also sie sind die Dazugekommenen und müssen sich anpassen. Und,
ja, stimmt.
Und dadurch, das führt zu Konflikten. Gleichzeitig sind die ganzen Figuren drumherum einerseits gut und andererseits aber auch nicht gut. Die haben alle so ihre Pro und Kontras. Und
wie im echten Leben, ne?
Es ist nicht eindeutig zu sagen, in welche Richtung das geht. Und das macht es so spannend und auch so, ja, so klug, ein bisschen melancholisch. Es hat so einen Schmunzelhumor von den Peanuts. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist was, also tatsächlich im besten Sinne für die ganze Familie, weil ich als Erwachsener mich überhaupt nicht langweile. Im Gegenteil, ich finde es toll. Für Kinder ist es toll. Und solche Serien hat man eigentlich selten. Im Grunde ist es ein bisschen so wie die ersten Bände von Harry Potter.
Guter
Vergleich. Also du hast was, wo auf einmal in die reale Welt was einbricht, was anders ist und was dadurch die Aktionen verschiebt, wo es auf einmal Spaß macht zuzugucken und man hat selber Bock total zu entdecken, was ist denn da los, ja? Und dann sind auf einmal solche, wie gesagt, die Berge sind auf einmal Riesen, die, wenn sie nicht mehr da sind, also die aufeinander warten über riesige Zeiträume. Dann gibt es unsichtbare Little Folks, kleine Elfen, die da leben.
Die immer entrüstete kleine Briefe schreiben.
Ja, und die haben immer Papierkram zu erlegen und wenn man die sehen möchte, muss man einen Vertrag unterschreiben. Ja, und dann kann man die auch sehen. Ja? Und Hilda hat es gemacht, ihre Mutter nicht.
Ja.
Und auf einmal ist ja für das Haus von denen immer angegriffen, ja, von diesen Elfen und durcheinander gebracht. Warum? Weil sie da gebaut haben, wo früher das Elfendorf war.
Ja.
Ja, und die wollen eigentlich nur wieder zurück. Und gleichzeitig gibt es dann wieder Riesen, die auf das Haus der von Hilda und ihrer Mutter nicht aufpassen und so weiter. Also dieses Spiel, wer kommt wem ins Gehege, wer gehört wohin. Und das ist total modern, total zeitgenössisch und es funktioniert auf so vielen Ebenen. Und ich bin so froh. Also, wie gesagt, ich habe das ausgesucht, bevor ich die Serie gesehen habe.
Aha.
Weil ich die Comics geliebt habe und gesehen habe,
okay.
An diesem Termin, wo wir hier aufnehmen, läuft das gerade an. Also ist ganz frisch. Und das habe ich mir sofort angeguckt. Und ich bin so angetan von der liebevollen Umsetzung der Animation. Der Sound ist toll. Das Timing ist echt gut. Das funktioniert gut. Das ist bei Trickfilmen, finde ich, oft ein Problem, dass die eben geschrieben werden und in Europa quasi auch Storyboard gemacht werden und die Key-Animationen, aber die Zwischenphasen dann nach Fernost gegeben werden. Und dadurch verschiebt sich oft das Timing. Es stimmt dann oft nicht. Und das ist in dem Fall nicht. Die haben ein tolles Team zusammengestellt. Die Musik stimmt. Die haben dann so kleine so Synthesizer-Sounds dazu gemacht, die dann aber gleichzeitig wieder Filme zitieren. Also wenn die dann so eine Action-Moment hat, wo sich runterhangelt, dann kommt so in verfremdeter Form das Mission Impossible-Thema.
Das fällt mir gar nicht auf.
Und wenn dann
ich hatte das Gefühl, dass irgendwann die Stranger Things-Musik da drauf lag.
Genau, und Lost war auch dabei.
Okay.
Nein, ja, echt geil.
Das ist
geil.
Total toll und das kann man alles so entdecken da drin.
Und das ist vor allem auch so für Erwachsene. Das ist doch ein musikalisches Geschenk für die Erwachsenen.
Ich habe nur eins von all denen erkannt und dachte auch, vielleicht ist es nur in meinem Kopf.
Ich höre auf sowas ja überhaupt nicht.
Das ist da alles mit eingebaut und das macht so Spaß, das anzugucken.
Ganz schön toll.
Und ich saß vor dem Fernseher und wie gesagt, durch meine Töchter gucke ich relativ viel, so Kinderkram, und das ist mir so positiv aufgefallen. Ich habe mich auf einmal selber wieder wie 8 Jahre gefühlt und habe gedacht, geil, also jetzt möchte ich einen Kakao und eine Waffel und dann möchte ich das gerne komplett fertig gucken.
Für wen ist denn das? Für wen hat denn der das gemacht? Weil das ist ja, gerade wenn du Lost und Mission Impossible zitierst, gehst du da von vornherein davon aus, komm, den Erwachsenen schenke ich auch eins, den Binge-Watchern.
Ja, es ist eigentlich ein Comic, der sich erstmal als Kindercomic verkauft. So. Und das war auch das, was es schwer gemacht hat, aber es ist eigentlich ein All-Age-Titel. Ja. Also der funktioniert für alle. Das war genau das Problem, wie bei Harry Potter, dass als es rauskam, es kein Verlag machen wollte. Weil die gesagt haben, wem sollen wir das verkaufen?
Ja.
Für Kinder ist es zu philosophisch, für Erwachsene ist es zu kindlich. Machen wir nicht. So, und dann hat ein ganz kleiner Verlag in England das gemacht und es wurde bam ein Erfolg. Der hat die großen Preise gewonnen in der Comic-Szene. Selbst hier mit dem Max-und-Moritz-Preis in Deutschland und dem Eisner Award ausgezeichnet worden. Also das, und man wartet, man fiebert drauf, dass die neuen Bände rauskommen. Der macht so jedes Jahr vielleicht einen davon.
Wie viel gibt's?
Es gibt inzwischen, glaube ich, 5 oder 6. Also das heißt, in der Serie, die aus 13 Folgen besteht, gibt es auch Abenteuer, die es nicht als Comic gibt. Mhm. So, da haben sie dann auf dieser Welt aufgebaut und dadurch, dass Luke Purse mitgeschrieben hat, passt das auch alles zueinander. Die Serie ist auch ein Stück weit horizontal erzählt. Das heißt, wenn man Dinge, liebe Sarah, wenn man Folge 1 guckt und dann gleich zu Nummer 3 springt.
Ich wollte, dass sie endlich in die Stadt ziehen. Es war schon abends, ich hatte Fieber. Ich dachte,
kann man so machen, aber dann verpasst man halt ein paar Dinge. So, und so kleine Running Gags, die aufeinander aufbauen, wie die Freundschaften entstehen, wie sich das Universum entwickelt. Und was mit den Riesen passiert. Ja, also so
die Figuren, Riesen habe ich nicht mitbekommen.
Figuren, die in Folge 1 auftauchen, wie der Troll, tauchen halt später wieder auf, nehmen aber Bezug auf eine andere Figur, ja, die dann wieder in der Stadt auftaucht oder zu den Freunden auf dem Weg entdeckt werden muss. Das macht Freude. Das ist wirklich was, da bin ich wieder bei dem Positiven. Es hat was Positives.
Ja.
Ich mag das sehr.
Ich fand es auch schon ganz schön niedlich.
Ich habe mich mit Folge 1 so ein bisschen schwer getan, weil die auch so merkwürdig mit so eine Art Pre-Roll. Also es fängt nochmal mit so einem Bonus-Dingen an.
Das ist leider ein bisschen das Problem. Das ist der eine Band, auch der allererst erschienene Band mit dem Troll. Das ist so wie eine Art Kurzgeschichte. Die haben sie da bei der Serie vorne dran gestellt.
Das hat mich gleichzeitig, überfordert ist der falsche Ausdruck, aber ich wusste nicht, was das soll. Mhm. Und habe gedacht, jetzt gucke ich halt nochmal Folge 2. Und ich finde Folge 2 so viel besser, weil man da ahnt, dass es diese Tiefe irgendwie auch hat. Es hat diese Ironie, was du vorhin schon angedeutet hast. So große Leute kommen in eine Welt rein, wo eigentlich Kleine schon leben, die sie nicht sehen und so. Ich bin überhaupt kein Comic-Kenner, was mich total gepackt hat, ist diese Farbflächen. Ich weiß nicht, ob es da einen Fachausdruck oder was auch immer dafür gibt, also aber die Art, wie so Szenen in, was weiß ich, eine dann in ganz verschiedenen Blautönen koloriert ist.
Ja, das ist sehr Ton in Ton. Das heißt, also du hast, wenn du eine Landschaft hast, die hat meinetwegen einen Gelbton als Basis und da sind alle Farbtöne darauf aufgebaut. Mhm. Selbst das Blau ihrer Haare, also Hilda hat immer blaue Haare, changiert dann eben, dementsprechend wird es mal ein bisschen gelber, mal ein bisschen roter und dadurch kriegt das was sehr Harmonisches, in sich Geschlossenes. Ist schwierig, dadurch Kontraste herzustellen und auch Tiefe in die Räume, was sie dann über Unschärfen lösen, aber das macht es total heimelig.
Also das hat, ich habe wirklich oft, ich habe es auch auf dem richtigen
Camp. Keine Ahnung, wovon ihr redet.
Wie Weihnachten nach Hause fahren.
Ja,
aber ich habe es auch auf dem richtigen Fernseher geguckt, was glaube ich gut ist, weil man es dadurch wirklich, wirklich so groß auf sich wirken lassen kann. Wie gesagt, die Farben haben mich gepackt und ein paar von diesen, also diese Wuffs zum Beispiel, die da rumfliegen und die ja, wie heißt das? The Wolves are migrating. Was machen die dann? Die ziehen dann in ihr Winterquartier. Also, weiß man nicht.
Man weiß, das ist das Tolle. Die Dinger tauchen einfach auf. Man weiß es nicht genau, aber man hat das Gefühl, die gehören dazu.
Ja. Ich mag das Hündchen, was keins ist. Was ist das? Eine Mischung aus Rehbock und Fuchs.
Deer Fox heißt der auf Englisch.
Ja. Der benutzt genau, der ist, und der tratzt trotzdem die gesamten Bewegungen von dem Hund. Wie mein kleiner, neuer, anstrengender Hund, ehrlich gesagt. Ja. So nach vorne bellen, aber eigentlich Angst haben und so.
Das ist wirklich ganz, ganz charmant.
Entschuldigung, ich habe gegen Ende noch mal eine Raterei vorbereitet. Also ich glaube nicht, dass ich das alles sehen will, aber dafür, dass ich mit nichts gerechnet habe, hat mich das schon auch berührt. Und ich mag auch gerne, dass das so ein bisschen erwachsen ist. Was mich wahnsinnig gemacht hat, ist, dass Hilda diesen Vertrag, der sehr viele Seiten hat, unterschreibt, ohne ihn vorher durchzulesen. Es ist wirklich so, dass ein Teil von mir, dass ich geil so Realität manchmal nicht außen vor lassen kann. Ich dachte wirklich, nicht, das muss erst dein Ansa lesen. Dein Manager muss das erst lesen. Und wer weiß, was da drin steht, wer weiß, was Hilda unterschrieben hat.
Aber das kommt, glaube ich, in den späteren Folgen
noch aus. Okay, ich wette, die hat nämlich was Falsches unterschrieben.
Wenn die Waschmaschinen dann in Folge 11 geliefert werden.
Exakt.
Ne?
Aber ich fand es schon sehr ungewöhnlich und toll.
Ganz kleine Waschmaschinen.
Das ist so niedlich, diese winzig kleinen.
Ich war so ein bisschen, was ich lustig fand, weil ich jetzt auch nicht wusste, was erwartet mich da. Ist das so eine Kinderserie oder nicht? Ich fand es dann lustig, dass in der ersten Folge, auch in der Sprache, ist manchmal so ein merkwürdiges Bruch gibt. Sie sitzt irgendwann zu Hause nach dem Abenteuer und kriegt irgendwie von ihrer Mutter eine Tasse Tee und dann sagt sie, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist, auf Englisch, sagt sie dann, I'm seriously appreciating the coziness in here right now. Und das war ein so absurder Bruch zu dieser ganzen Kinder-Troll-Quatsch-egal. Ja. Und dann sagt sie so, I'm seriously, ich wusste nicht, was ich davon halten soll, aber es hat mich dann, fand ich dann ganz, ganz spannend.
Das bricht dann einfach so
auf. Das ist also wichtig, sonst wäre es nur so ein Alice mit den roten Haaren. Nee, Anne mit den, wer hatte die roten Haare? Anne
Grüne,
mit den roten Haaren früher.
Grüne, rote.
Ich habe wieder meine Comic-Geste.
Diese Armbewegung. Ja, diese Armbewegung, außen,
genau. Ellbogen nach außen, das machen die doch immer.
Akkordeon spielen.
Und immer eine Faust machen. Das ist so eine krasse Trickfilm-Geste.
Ich glaube, das lässt sich relativ leicht animieren, weil du nur an den Schultern den Arm bewegen musst.
Ah, stimmt. Ist auch für mich, auch ich lasse mich relativ leicht so animieren.
Ja, hast du schon mal was animiert?
Ja, ich habe schon mal was animiert. Und deswegen weiß ich, wie viel Arbeit das ist.
Was hast du animiert?
Ich habe einen kleinen Kurzfilm gemacht von meinen eigenen Comics. Und saß da 14 Tage dran, um irgendwie zwei Minuten sehr schäbig zu animieren. Und ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Also das ist auch etwas, das Ding ist, die Serie ist schön animiert. Mhm. Die hat ein bisschen 3D-Effekte drin, aber ganz zurückhaltend, sodass man es kaum merkt. Die Figuren passen zusammen, es sieht aus wie aus einem Guss und es ist sehr nah an diesem Comic dran.
Ja.
Ich gucke einfach immer wieder so Comic-Verfilmung. Das ist so ein bisschen mein Ding. Und ich freue mich dann immer, wenn Dinge gelingen. Weil ganz häufig gibt es auch Umsetzungen, die dann halt entweder nicht mehr viel mit dem Comic zu tun haben, ja, oder einfach auch nicht so schön sind oder nicht funktionieren. Und das ist ein Beispiel davon, wie ein Comic wirklich toll umgesetzt ist, von einem Medium ins andere, ohne seinen Charakter zu verlieren.
Cool. Hätte ich kein Auge für, aber ich mochte das einfach so, fand ich das irgendwie süß.
Aber es ist, glaube ich, schon auch wirklich sehr so eine Familiensache. Vielleicht, also ich kann mir schon vorstellen, tatsächlich so Eltern mit Kindern, ja.
Wobei es schon auch wirklich gruselig ist und fast ein bisschen zu schlau. Ich weiß noch nicht mal, was das Alter.
Aber Kinder sind doch auch schlau.
Es macht nichts. Also, weil ich
glaube, was rede ich denn?
Ja, als wenn du Kinder kennst oder Worship.
Ja, also die Kinder, die ich so in der S-Bahn sehe, die sind alle sehr schlau.
Vielleicht wird es einfach Zeit, dass wir jetzt auch mal aufhören. Wenn du schon anfängst zu sagen, Kinder sind schlau.
Das ist dieses komische Positive vom Flix, was hier so rüber sagt.
Ich sagte mir, der Flix hat mir sehr gut gefallen. Mit dem Kuchen, der ist süß, der ist schlau, aber das ganze Positive, das hattest du, Stefan, das hättest du mir auch sagen können, dass der das mitbringt.
Ja, das ist auch, aber man muss das in Kauf nehmen. Das ist der Preis, den man dann halt zahlt.
Ich meine, es war es wert. Du warst es wert. Das war knapp, aber du warst es wert.
Yes.
Hausaufgabe.
So ein Arbeitssieg.
Ja, ich wollte nur schon mal,
danke. Ach so, ich wollte schon mal abmoderieren.
Hausaufgabe.
Okay. Schalten Sie auch nächste Woche.
Ich sage lieber meine zuerst, falls wir wieder doppelt gleich haben. Ich will, dass du Freundinnen jetzt erst recht siehst. Hattest du das auch vorbereitet?
Nein.
Okay, das ist diese schlimme neue, niemand weiß, sage ich ja. Niemand weiß, wie sie ist. Sex and the City, ich weiß nicht. Niemand weiß, was es ist. Eine Mädchenserie kommt jeden Tag, yay, um 17
Daily
Uhr
auf RTL.
Du kannst ja aussuchen, wann. Ich nehme an, es ist gleich schmerzhaft, an welchen Tag
man auch kommt immer. Bestimmt problemlos in Folge 23.
Klingt richtig gut. Freundinnen, jetzt erst recht. Und wieder habe ich meinen Comic-Arm benutzt dafür, denn der macht richtig viel Sinn.
Aber Faust. Ist,
ja, das Läuferdreieck, nur das Schultergelenk bewegen. Faust. Wie heißt das?
Faust.
Ballen? Faust. Das heißt Faust. Das Verb dazu. Was wird mit der Faust gemacht?
Die wird geballt.
Geballt, genau. Faust, Ballen. So eine Anpacker-Geste ist das. Also bitte guck Freundinnen jetzt erst recht, wenn das nur 20 Minuten dauert, guck bitte zwei Folgen. Okay. Oder so lange, bis du das Gefühl hast, du weißt, worum es geht.
Ja, na gut. Mir ist jetzt schon wieder der Titel entfallen, aber es ist auch RTL.
Willst du auf meinem Handy gucken, wo du das vorhin noch...
Ich glaube, es heißt, es war Mord. Es kommt, ich glaube, Donnerstag um 23.15 Uhr oder sowas. Es ist so eine Real-Crime-Doku-Geschichte. Es war Mord. Real Crime Doku.
Geil, ich liebe Real Crime
Doku. Erzählt aus der Perspektive des Opfers. Ich habe schon den Trailer dazu gesehen.
Aber und da dann wird ja nie jemand gestorben.
Doch.
Hä? Naja, aber dann weiß das Opfer ja nur bis zum Zeitpunkt des Mordes die Perspektive und nicht danach.
Ja, aber das reicht doch, dann ist es ja tot. Und es fängt original, du hast es also jetzt eigentlich schon, ich habe so einen Trailer dazu gesehen und das sagt tatsächlich, dass das Opfer, ich habe es nicht kommen sehen, dass ich sterben würde, aber ich erzähle es jetzt, wie es war. Und ich glaube, das ist genau die Art von Qualität und also das ist...
Ach so, warte, das könnte furchtbar sein.
Ja, das hoffe ich doch.
Ach so. Manu. Ach, ja gut, aber Hausaufgaben. Ne? Hausaufgaben sind nicht.
Ist kein Spaß.
Ist kein Spaß.
Mm-mm. Weil du Freundin jetzt erst recht dir ausgesucht hast, weil du denkst, dass mir das so richtig gut gefällt.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich das vorschlage, dass wir das richtig normal besprechen. Und dachte ich, warum nicht dem Stefan das
völlig,
überhelfen?
Völlig korrekt.
Okay, cool. Ich müsste jetzt relativ zeitnah ordentlich abhusten. Insofern, entweder gehe ich schon mal vor und ihr quatscht euch langsam raus aus dem Podcast oder wir machen Schluss.
Ich würde zum Schluss nochmal die Telefonnummer sagen. Vom Anrufbeantworter.
Ja, mach das gerne.
030 20 966 886. 030 20 966 886. Und
für Sachen Empfehlungen, Kritik, Lob, Verrat.
Shadowhunters.
Shadowhunter Fanclub kann sie anrufen.
Was war das nochmal? Soll ich das nochmal schnell googeln?
Ach, mach das. Machen wir es zum nächsten Mal. Nächstes Mal.
Doch, wir bereiten uns vor. Nächstes Mal.
Ja.
Hausaufgabe.
Guck, wie der Flix schon glaubt, dass er dazu gehört.
Klar, nein, wenn er Kuchen mitbringt, kann er doch jedes Mal kommen.
Du warst nur Gast. Du bist ja nicht für immer jetzt.
Ach so.
Süß, der Flix und ja, und nächstes Mal machen wir das. Wobei, wir können dich jederzeit telefonisch zuschalten, wenn du möchtest.
Wie ihr wollt, ich bin da.
Und der Stefan hat recht, wenn es jedes Mal einen Kuchen gibt, könnte ich mir das schon gut vorstellen.
Ja, für die positiven Vibes.
Du warst ein sehr guter Gast. Das mit dem ganzen Optimismus war ein bisschen unangenehm, aber das konntest du nicht wissen. Die meisten Menschen fallen darauf rein, Stefan und ich aber nicht.
Nein,
sehr gut.
So sind wir nicht. Sonst hast du uns sehr zufrieden und glücklich und satt gemacht vor allem.
Das freut mich sehr.
Und gleich huste ich dir nochmal ins Gesicht, damit du einmal Alter an der Backe hast.
Hey,
das machen wir, wenn hier Schluss ist. Da kannst du weg sein.
Okay.
Tschüssi alle.
Tschüss.
Bis dann.
Also, du glaubst wirklich, dass du ab jetzt jedes Mal dabei bist. Tschö.